ARD.
Also wenn du Schulen enablest, dafür zu sorgen, dass sie als Organisation gut funktionieren, dann ist einer der Stellhebel, den sie haben, sich das Personal auszusuchen, was sie brauchen, damit sie gut arbeiten können. Also die wenigsten Schulen haben ja die Möglichkeit, sich das Personal auszusuchen. Ja, dann haben wir natürlich auch eine rechtliche Struktur mit der Verbeamtung, in der es auch sehr schwer ist, darauf einzuwirken, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer arbeiten.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Sie ist Unternehmensberaterin, hat im Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt sowie die Denkfabrik aufgebaut. Und das erste Mal habe ich sie in einer Keynote für das Forum Bildung Digitalisierung gesehen und gehört und daraufhin eingeladen. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist.
Hallo Bob, schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte mit dir heute auf der einen Seite ergründen, warum das Bildungssystem so kompliziert ist, aber auch einen Blick auf die Arbeitswelt von morgen werfen, um zu verstehen, warum Veränderung überhaupt nötig ist. In einem Interview mit Christian Füller von Bildung Table erklärst du, die politische Steuerung des Bildungssystems ist defekt. Was genau meinst du, wenn du sagst politische Steuerung? Was ist eine politische Steuerung?
Na, unter politischer Steuerung würde ich verstehen, dass man gewisse grundsätzliche Prinzipien und Ideen hat, die man in vorhandene Steuerungsmechanismen gibt. Ja, also die Frage, wie läuft eigentlich die Ausstattung von Schulen? Welchen Rahmen zum Ausüben ihrer bestimmten Tätigkeit gibt man Schulen? Welche finanzielle Ausstattung gibt man Schulen, um etwas Bestimmtes zu tun? Ne? Jetzt trifft sozusagen diese politische Entscheidung auf vorhandene Strukturen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben 11.000 Kommunen, ja, mit entsprechend vielen Schulen. Wir haben fast 300 Landkreise, also die Schulträger. Wir haben Landesinstitute der Lehrerbildung. Wir haben eine KMK. Wir haben 16 verschiedene Schulgesetze der Länder. Dann haben wir noch eine ein-, zwei- oder dreistufige Schulaufsicht. Und wenn man sich einfach die Komplexität des aktuellen Systems mal vor Augen hält, ist einfach die Frage, wo setzt man an, damit man relativ schnell zu spürbaren Verbesserungen kommt. Denn das ist ja das, worauf wir, glaube ich, alle abzielen. Ja, die Frage, wie kommt man raus aus dem Schlamassel, dass man eine schlechte Umfrage nach der anderen kassiert? Und wo lässt sich einfach schnell ansetzen? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steht, oder? Also wenn du zum Beispiel einen Digitalpakt Schule hast, der mit 5 Milliarden ja doch recht satt ausgestattet war, ist das ja erstmal eine politische Entscheidung, ja? Die bedeutet, ich möchte grundsätzlich die Digitalisierung von Schulen fördern. Dafür stellt der Bund Gelder zur Verfügung. Das ist eine politische Entscheidung. Ja? So, und da wird es eben dann schon schwierig, weil diese Förderrichtlinie wird nicht aus Sicht der Schulen geschrieben, sondern erstmal aus Perspektive derjenigen, die eine solche Förderrichtlinie konzipieren. Da gibt es bestimmte Anforderungen, da will man gewisse Sicherheiten natürlich auch generieren. Und an der Stelle wird es eben schon sehr, sehr schwierig, weil diese Gelder nicht zentral abgerufen werden oder verteilt werden, sondern diese Gelder müssen im Prinzip von jeder Schule einzeln beantragt werden. So, dann hast du Schulen, die vielleicht sehr gut ausgestattet sind. Es gibt Privatschulen, die vielleicht sogar einen CIO oder einen CDO oder ähnliches Verrücktes haben. So, dann gibt es Schulen, die haben nicht mal Eltern, die sich beim Thema Digitalisierung einbringen. Und dementsprechend ist natürlich eine Steuerung solcher politischen Entscheidungen ganz schlecht möglich an der Stelle, zumal der Bund an der Stelle ja auch kein Zugriffsrecht hat, sondern die Länder und die Kommunen ja beim Thema Schule und Selbstverwaltung entsprechend noch mit rein regieren. Ne? Und das macht es einfach so komplex, ja, dass es in der Tat schwierig wird, dort politische Entscheidungen auch bis zur Schule hin dann tatsächlich durchzusetzen.
Ich habe an einer anderen Stelle schon mal gelesen, dass du eben das gesagt hast, dass bestimmte Prozesse eben von demjenigen, der sie konzipiert, gedacht werden und nicht vom Anwender. Mhm. Da habe ich gedacht, du forderst ja im Grunde genommen so eine Art von Design Thinking für Steuerungsprozesse. Ne? Auch hier wieder neues Wort. Design Thinking, wie ich als Laie das verstehe, und dann kannst du gerne sagen, ob das so meinst. Design Thinking, würde ich jetzt sagen, beschäftigt sich mit der Frage einer Problemlösung aus Nutzersicht. Mhm. Wer das zum Beispiel perfektioniert hat, ist groß und böse, aber ich sag's jetzt mal Amazon. Also das heißt, es werden bestimmte Veränderungen getan, die merkt man gar nicht, aber plötzlich kann man auf sofort kaufen drücken und muss es nicht erst in den Einkaufswagen machen. Und diese Änderung im Design führt dazu, dass man es zwar schneller kauft, das ist gut für Amazon, aber auch nicht sich durch drei Dinge durchklicken muss, das ist gut für den Nutzer. Das ist übrigens auch ganz interessant, wenn man als Lehrkraft sowas wie eine Fahrtkostenabrechnung gemacht hat. Ich habe nämlich irgendwann gedacht, wisst ihr was, ich schenke euch das Geld, weil bis ich die Fahrtkostenabrechnung durch habe, müsste ich einen ganz anderen Stundenlohn nochmal bekommen. Aber deshalb, also Design Thinking, habe ich das einigermaßen richtig erklärt und würdest du sagen, ja, das ist so, wie du das meinst?
Das hast du ganz hervorragend erklärt. Also das Grundprinzip oder der Grundgedanke ist tatsächlich, jetzt vielleicht nicht die von kommerziellen Interessen geleitete Logik von Amazon hinterzulegen. Aber das Prinzip ist natürlich insofern ähnlich, als man auch hier sich fragen kann, bleiben wir bei dem Beispiel, 5 Milliarden, Digitalpakt Schule, wie würden die Schulen denn diese Gelder abrufen? Was ist denn realistisch? Welche Unterstützung brauchen sie vielleicht oder was können sie überhaupt leisten? Wie einfach muss ich einen Prozess gestalten, damit auch Schulen, die keine Digitalexperten bei sich sitzen haben, aber trotzdem was tun wollen im Thema, wie muss ich diese Prozesse, wie muss ich die richtigen gestalten, damit genau das funktioniert? Ja, denn das sehen wir ja auch gerade im Bereich Schule, dass dort auch eine gewisse Spaltung stattfindet. Ja, es gibt die einen, die sehr viel tun, die auch Lehrer haben, die Bock haben auf das Thema, die, wie gesagt, vielleicht auch Eltern haben, die sich einbringen. Und dann gibt es Schulen, die das eben nicht haben. Und diese Spanne ist so mein Eindruck, die wird gerade größer, ja, der Abstand zwischen denen, die es tun und die es nicht tun. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe auch von Politik dafür zu sorgen, also meiner Überzeugung nach jedenfalls, dass diese Kluft nicht so groß wird. Das tut einer Gesellschaft erfahrungsmäßig nicht gut. Ja, denn das hat ja auch was mit Bildungschancen zu tun. Das hat was mit Lernchancen zu tun. Das hat was mit, du hast es eben angesprochen, auch der Frage zu tun, bilde ich in der Schule auch schon Kompetenzen für die Arbeit der Zukunft aus? Ja, das heißt, wenn ich mit digitalen Tools groß werde, bin ich natürlich in der Arbeitswelt ganz anders aufgestellt, als wenn ich da anfange, Digitalisierung zu lernen. Das wird für die Generation, die jetzt in der Schule ist, schwierig, wenn sie da nicht gewisse Vorkenntnisse mitbringt. So, und um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, der Nutzerorientierung, genau diese Frage kann ich mir natürlich stellen, ohne dass ich natürlich auch die aus Bundesperspektive oder politischer Perspektive, gilt auch für die Länder, natürlich einen wichtigen Punkt der Kontrolle, der Vergabe von Mitteln vernachlässige. Da muss ich natürlich drauf gucken, es werden Steuergelder vergeben und gleichzeitig, glaube ich, hindert das gar nicht, mal bei der Konzeption solcher Prozesse die Nutzerperspektive mit reinzunehmen, so wie du es geschildert hast. Das kann man zum Beispiel mit Design Thinking machen. Das kann man durch Personas machen, die man eben entwickelt im Prozess, um sich einfach mal in die Perspektive derer zu versetzen, die es nachher abrufen sollen. Ne? Denn das haben wir gesehen beim Digitalpakt Schule, ist einfach so ein schönes Beispiel. Es hat unglaublich lange gedauert, bis die Gelder abgeflossen sind. Ne? So, das heißt, irgendwo im Prozess gab es ja einen Bug.
Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass sich Dinge widersprechen. Und zwar widerspricht sich oftmals eine formale Hierarchie, die ja das Bildungssystem trotzdem darstellt, und die Idee, vom Nutzer auszudenken. Denn was du gerade gesagt hast, ist ja sicherlich sinnvoll, aber man könnte ja zum Beispiel auch einfach mit mehr Menschen sprechen und diese Expertisen zum Beispiel sammeln, aufbereiten, kategorisieren und eben nutzen, um bestimmte politische Handlungen eben zielgerichteter einzusetzen, oder? Und da habe ich dann manchmal das Gefühl, dass manche Leute, und das ist ein Vorurteil, also nochmal, du hast auch in einem Bundesamt gearbeitet, du kannst sagen, nee, das ist nicht so, aber da habe ich das Gefühl, dass manche sagen, so jetzt bin ich in der Situation, wo ich eine Entscheidung fällen kann, jetzt will ich die auch fällen, jetzt möchte ich nicht sozusagen nochmal zurückgehen und, was weiß ich, mit PraktikerInnen oder mit SchülerInnen oder mit wem auch immer nochmal Rücksprache halten.
Also zum einen ist es natürlich so, dass du in einem politischen Amt naturgemäß, und das meine ich gar nicht werfend, deine Schauseite bedienen musst. Ja, weil alle gucken natürlich drauf, da gibt es Spiegel-Rankings, keine Ahnung, wer ist der beliebteste Minister oder Ministerin. Das heißt, man muss schon was liefern. Ja, man muss schon gucken, dass der eigene Name auf gewissen, nennen Sie mal, Produkten auch draufsteht, damit einfach klar wird, man liefert als Politikerin und Politiker. Also das heißt, der Druck ist natürlich schon hoch, hier mit ja auch sichtbaren und vielleicht auch ein bisschen populären Maßnahmen genau das auch zu bedienen. So, das ist das eine, glaube ich, was man in Betracht ziehen muss. Das andere ist, dass es, glaube ich, was anderes ist, wenn du mit Menschen sprichst. Das sollte man, glaube ich, immer tun. Also so den Kontakt zu denen halten, die es dann betrifft. Es ist aber was anderes, glaube ich, ob du mit Menschen sprichst und es dann kategorisierst oder ob du in einen gemeinsamen Prozess gehst, in dem du in der Lage bist, die Perspektive des anderen zu verstehen. Ja, in dem Moment, wo ich mit jemandem spreche und ja, vielleicht Meinung, Positionen sammle, bekomme ich zwar vielleicht eine Information darüber oder eine Idee davon, wie jemand denkt, wie jemand tickt, was Bedürfnisse einer bestimmten Person sind, aber andere beteiligte Stakeholder eben nicht. Ne? Und letztendlich geht es ja immer darum, dass man verschiedene Interessen, und das sind ja nicht nur die Interessen zwischen Bürger und entscheidendem Politiker oder Ministerium oder was auch immer, sondern da sind jetzt, nehmen wir beim Beispiel Schule, es sind die Kommunen dabei, die Landkreise, dann gibt es die KMK, dann gibt es die Schulen, dann gibt es die Lehrer und die Direktorien und keine Ahnung, was es alles gibt. So, und die Frage ist ja, wie bringst du diese verschiedenen Perspektiven gut zueinander? Und ich glaube, dass einfach Prozesse besser zueinander kommen, wenn Menschen in der Lage sind, die Perspektiven und Interessenlagen der anderen zu verstehen. Und dafür braucht es eben einen Diskurs. Ne? Und den kann ich aus meiner Sicht besser gestalten, wenn ich miteinander rede, gute Diskurse kuratiere und dann sozusagen daraus ein politisches Produkt entwickle, als wenn ich nur in Anführungszeichen anhöre, was natürlich noch besser ist, als gar nicht anzuhören.
Dass dieser Diskurs noch nicht zufriedenstellend stattfindet, das zeigt auch dieser Ausschnitt der SWR2-Wissen-Folge Moderne Schulleitung zwischen Management und Sozialarbeit.
Udo Beckmann ist der Bundesvorsitzende des VBE.
Eine der massivsten Kritiken ist, dass die Entscheidungen, die Politik trifft, zu weit weg sind von der Realität in den Schulen.
Zum Beispiel bei der Inklusion. Es fehlen Räume, das Personal und auch die inhaltliche Qualifikation, um Kinder mit einem Handicap in den Schulunterricht zu integrieren. Oder die Digitalisierung. 5 Milliarden Euro können die Schulen aus dem Digitalpakt des Bundes bis 2024 abrufen. Also für die derzeit etwa 11 Millionen Schülerinnen und Schüler jeweils 500 Euro. Doch mit dem Geld allein ist es sowieso nicht getan, meint Udo Beckmann. Das werde beim Thema Digitalisierung deutlich.
Anders gesagt, dass die Politik an Schule Aufgaben heranträgt, ohne dafür zu sorgen, dass Schule überhaupt in der Lage ist, dies einzulösen.
Oft funktioniert nämlich das WLAN vor Ort nicht. Schulen sind nicht ans Breitband angeschlossen. Es mangelt an der Fachkompetenz und an einheitlichen Strategien für das digitale Lernen. Zwar waren Lehrende und Lernende seit der Krisenschließzeit zunehmend online in Kontakt und haben Arbeitsmaterial ausgetauscht.
Ich würde aber an dieser Stelle nicht davon sprechen, dass wir nun einen Schub digitaler Bildung haben. Digitale Bildung setzt viel mehr voraus. Das, was uns diese Krise lehrt, ist, dass es dringend notwendig sein wird, mit Hochdruck an der weiteren Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien, mit einer entsprechenden Infrastruktur, mit dem Ausbau von Lernplattformen voranzugehen.
Dieser kurze Ausschnitt hat schön verdeutlicht, anhand des Digitalpakts zeigt sich das Problem ganz klar, weil auf der einen Seite hat man Geld. Dann hat man theoretisch Gegenstände. Mit Gegenständen meine ich jetzt digitale Werkzeuge zum Beispiel. Und dann haben wir eben diese Ebenen, der Schulträger muss es kaufen, muss es vergleichen, die Schule muss es pädagogisch einsetzen können. Also das heißt, all das, was du gesagt hast, so ein didaktischer Leiter, der sich mit Digitalität auskennt, ein Administrator, der theoretisch 150 iPads, sage ich mal, administrieren kann, eine Schulleitung, die eine Idee von einer Pädagogik des 21. Jahrhunderts hat, weil sonst braucht man die Sachen auch nicht, und sozusagen eine Systemsteuerung, die es versteht, all diese Dinge zusammenzubringen, das ist ja schon irre. Und das führte dazu, und deshalb sage ich, das kann man daran so gut darstellen, vor allen Dingen, wenn es nicht funktioniert, denn das führte ja zum Beispiel dazu, dass Kollegien einen Haufen von Laptops bekommen haben, mit denen sie dann überhaupt nichts anfangen konnten oder iPads oder so, ne, die dann irgendwo rumlagen. Und dann hat man wieder gesagt, naja, wieso haben wir den Schulen was gegeben, die wissen ja überhaupt nicht, was sie damit machen sollen und so. Ne?
Genau, aber ich glaube, das sind genau die Punkte, und das ist ja oft so, ne, wenn man, also ich gebe wahrscheinlich nur halb so gute Stellungnahmen von mir, wenn ich einfach nur rede, als wenn ich gefragt werde. Ja? Also in dem Moment, wo wir beide jetzt im Gespräch sind, kommen wir vielleicht auf ganz andere Punkte, als wenn ich jetzt einfach nur meinen Zehnzeiler vorlese oder so. Ne? Und vielleicht ist dann so eine Frage, ja, man muss die Dinger auch hosten, ja, oder es muss einen Administrator geben und jemand muss dafür sorgen, dass man irgendeine Netzstruktur hat, die funktioniert. Ja, man braucht ein funktionierendes Internet. Vielleicht hat man da auch gar nicht so dran gedacht, weil man ist ja gar nicht in diese Form von Gespräch gekommen, wo man Leute sitzen hatte, die diese Fragen hätten stellen können.
Wir haben jetzt ein bisschen das im Gespräch visualisiert, was Thomas de Maizière Verantwortungsdiffusion genannt hat im Negativen. Du hast aber auch gesagt, die wichtige Frage, die man dann ja beantworten muss, ist, an welcher Stelle ist denn Steuerung möglich? Wir haben aber noch nicht so richtig über die Antwort gesprochen. Du, die sich mit systemischem Denken auseinandersetzt und die übrigens auch auf ihre eigene Seite, glaube ich, geschrieben habt, dass du Komplexität sehr gerne magst. Also kein Wunder, dass das Bildungssystem es dir irgendwie angetan hat. Wo identifizierst du Schaltstellen? Also es gibt nicht den einen, ne? Also Rio Reiser könnte nicht sagen, wenn ich Kultusminister wäre. Das Lied wird einfach nicht funktionieren.
Vermutlich nicht, aber es wäre zumindest unterhaltsam, ja.
Genau, aber gibt es so einen Punkt, eine Schaltstelle, wo du sagst, hier ist Veränderung am besten möglich? An welcher Stelle setzt man an?
Na, ich glaube, also wenn man sich tatsächlich mit diesen systemischen Voraussetzungen mal beschäftigt, die wir jetzt an verschiedenen Stellen mal kurz skizziert haben, also Stichwort Wimmelbild, da kommt man relativ schnell zum Ergebnis, dass man eigentlich nur bei der einzelnen Organisation Schule ansetzen kann. Denn faktisch ist es ja so, dass Schulen, je nachdem, wo sie sind, wie groß sie sind, welche Schülerinnen und Schüler sie haben, mit welchem Hintergrund, welches Lehrpersonal sie haben, sehr unterschiedliche Voraussetzungen, Bedingungen und auch Bedürfnisse haben. Ja, also nimm allein Berlin. Ich glaube, hier findet man allein in dieser Stadt Schulen, die an beiden Enden der Extreme sich irgendwo befinden. Und die Frage ist ja, was hilft diesen Schulen am meisten? Und ich glaube, sowas kann man gar nicht zentral steuern. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Schulen so stärkt, dass sie selber in der Lage sind, einen Raum oder einen Rahmen zu bieten, in dem eben gute Interaktion möglich ist. Ja, also wenn man jetzt sozusagen in die Interaktion zwischen Lehrerinnen und Schülern und vielleicht auch zwischen Schülerinnen und Schülern selber eigentlich als das Kernelement von Schule begreift, dann kann eigentlich nur die Schule als Organisation dafür einen guten Rahmen stellen. Und die Suchfrage wäre ja, was braucht Schule und was braucht vielleicht die einzelne Schule, damit das gut gelingt? So, das, glaube ich, könnte so eine Spur sein, ja, auf die man sich begibt, wenn man zügig zu Änderungen oder Verbesserungen kommen möchte.
Also ich bin theoretisch bei dir, habe gleichzeitig aber gedacht, wenn du von Voraussetzungen, Bedürfnissen und vielleicht auch Kompetenzen sprichst, nehmen wir mal der Lehrerschaft, dann kann ich mir auch sehr gut Personen vorstellen, die sagen, nun ja, die Voraussetzung ist eben die, die ich mitbringe seit 20 Jahren. Das Bedürfnis, was ich habe, ist auch weiterhin so Unterricht zu machen, wie ich seit 20 Jahren mache. Und meine Kompetenz ist genau das, möglicherweise auch in einer guten Interaktion. Aber du weißt, wo es drauf hinausläuft. Diese Wischkompetenzen, die braucht eigentlich kein Mensch. Also mit anderen Worten, das, was du gesagt hast, schließt ja ein, dass Leute schon die Haltung haben, wir müssen uns auf den Weg machen. Ich zitiere dich mal. Es geht hier nicht nur um Schule, uns steht als Gesellschaft möglicherweise ein dramatischer Absturz bevor, weil wir die Kompetenzen nicht haben, mit denen wir Zukunft gestalten können. Aber nochmal, das ist doch die Ausgangsbasis. Wenn man das nicht hat, dann könnte all das, was du gerade gesagt hast, die einzelnen Schulen stärken, Bedürfnisse, Kompetenzen und so weiter, könnte auch beantwortet werden in dem Sinne, dass die Leute sagen, ja, eigentlich möchte ich Schule machen wie in den 1980er Jahren. Und die gibt's ja.
Das gehört ja dazu, also wenn man sozusagen von der These ausgeht und sagt, man begreift Schule als Organisation, die auch sowas wie ein Selbstorganisationsrecht hat, ja, dann würde ja dazu gehören, dass Schule sich eben auch um ihr Personal kümmern darf. So, das ist ja faktisch im Moment nicht so. Also die wenigsten Schulen haben ja die Möglichkeit, sich das Personal auszusuchen. Ja, dann haben wir natürlich auch eine rechtliche Struktur mit der Verbeamtung, in der es auch sehr schwer ist, tatsächlich auch darauf einzuwirken, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. Ja?
Übrigens, wenn ich ganz kurz eine Fußnote setzen kann, weil ich nicht weiß, ob das alle wissen, das führt zum Beispiel dazu, dass wenn man drei Bewerber hat, zumindest ist das in Baden-Württemberg meines Erachtens so, wenn man drei Bewerber hat und von den drei Bewerbern passt einer am allerbesten zur Schule, der zweite, der überhaupt nicht passt, hat aber ein besseres erstes Staatsexamen, dann müsste der genommen werden, sonst kann er ja juristisch klagen. Das heißt, man kann sich sozusagen das Team gar nicht bauen, richtig?
Genau, genau. Und das ist genau der Punkt, Bob, weil da würde ich sagen, also wenn du Schulen enablest, dafür zu sorgen, dass sie als Organisation gut funktionieren, ja, dann ist einer der Stellhebel, den sie haben, sich das Personal auszusuchen, was sie brauchen, damit sie gut arbeiten können. Ja, und insofern ist das ein schönes Beispiel dafür, was es bedeuten würde, wenn man Schulen als Organisation stärken würde. Ja, nämlich darüber zu entscheiden, wer in dieser Schule arbeitet und wer nicht.
Ja, momentan ist es ja im Grunde genommen nur so möglich, also würde ich jetzt sagen, dass man intern eine so starke, homogene Linie hat, eine Zielsetzung, eine Vision, dass sie nach außen strahlt und dass jemand sich gar nicht erst zum Beispiel bewirbt, der, also weißt du, wie ich meine, also durchaus im Positiven, ne, dass man so sagt, so oh, an die Schule habe ich keine Lust, ich habe gehört, die machen so viel digital oder da arbeiten die Schüler so viel aktiv, so das will ich eigentlich gar nicht. Aber ist das realistisch, Schulen so eine Autonomie oder mehr Autonomie zum Beispiel in diesem wichtigen Punkt der Personalplanung zu geben?
Ja, das sind eben genau die politischen Entscheidungen. Und du hast ja angesprochen, de Maizière hat ja sozusagen in dem Interview, was er dazu mal gegeben hat, ja erstaunlicherweise genau diese Richtung auch eingeschlagen. Ich glaube, man muss sich einfach mal genau überlegen, was das bedeutet. Ich arbeite mit Schulen, die sich genau auf einen solchen Weg begeben. Ja, und einfach mal schauen, schon im Rahmen dessen, was jetzt möglich ist, was können wir als Schule einfach eigentlich tun. Das wäre aber auch Teil einer solchen, ich sag mal, Organisationsentwicklungskompetenz, den eigentlich Schulleiterinnen, Schulleiter mitbringen müsste, ja, auch in der Ausbildung, wenn es denn relevant ist. Im Moment würde ich sagen, ist es gar nicht so relevant, weil sie gar nicht die Aufgabe haben, ihre Schule als Organisation zu entwickeln. Man könnte ja aber den Spieß mal rumdrehen und sagen, es ist Aufgabe von Leitungspersonal von Schulen, dafür zu sorgen, dass ihre Organisation gut funktioniert. So, wäre Voraussetzung aber, dass sie über die Kompetenzen verfügen, Schulen überhaupt zu entwickeln, ja. Und es gibt es in Anführungszeichen fast wilde Schulleiterinnen und Schulleiter, die das gesehen haben und sich zumindest die Hilfe holen, genau diese Themen entsprechend auch anzugehen. Ne? Und deswegen, wie gesagt, es gibt Schulen, die genau in solchen einen Prozess reingehen und auch gemeinsam mit dem Kollegium überlegen, wo haben wir Gestaltungsspielräume, die mal zu entdecken und die aber dann relativ radikal zu nutzen im Rahmen des Möglichen. Also da würde ich sagen, ich glaube, es geht auch schon viel mehr, wenn man sich das mal vornimmt und sagen, wir machen jetzt zum Beispiel mal eine richtige Organisationsentwicklung in unserer Schule und gucken, was sind denn Gestaltungsspielräume, die wir auch im Moment schon nutzen können.
Da muss ich auch wirklich sagen, dass ich über die Jahre meine Perspektive insofern verändert habe, als dass, ich habe es ja gerade so ein bisschen aufgezählt, was ist eigentlich nötig für so eine Organisationsentwicklung, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, aber das geht ja für alle Bereiche. Und letzten Endes, wenn man keine Schulleitung hat, die diese Punkte identifizieren kann zumindest, also man muss ja nicht alles beherrschen auch, aber die Punkte identifizieren kann, die weiß, welche Menschen können was übernehmen, also die mandatiert, dann ist das ganz schwierig. Ne? Und ich habe schon auch Leute in meinen DMs gehabt auf Instagram. DM ist Direktnachricht, die mir schreiben, du, ich will richtig was reißen. Ich habe auch Leute, die was reißen, aber ich habe eine Schulleitung, die nimmt das als Störfaktor wahr und da kannst du einpacken. Ne? Und dann sitzen die dann da 10 Jahre. So, damit ist dann natürlich ein gewisser Stillstand vorprogrammiert.
Genau, aber deswegen glaube ich, ist eine Voraussetzung, dass man tatsächlich, ja, also erstmal natürlich das pädagogische Personal entsprechend ausbildet. Ja, da hast du mehr Ahnung als ich von in Richtung der Frage, wie können wir eigentlich pädagogisch wirksam werden, um Zukunftskompetenzen auch auszubilden? Ja, Stichwort Digitalisierung, aber auch anderes. Also auch solche Sachen wie Innovationsfähigkeit und Querschnittsdenken, systemisches Denken. Also alles das sind ja Kompetenzen, die gefragt sind, die immer wichtiger werden. Und wenn ich die in der Schule nicht lerne, wird es eben schwer, die nachher zu lernen. So, das wäre so dieser pädagogische Aspekt. Der Kompetenzaspekt, der jetzt sozusagen für die Steuerung einer Schule wichtig wäre, der bezieht sich dann tatsächlich auf solche Fragen wie, wie führe ich meine Organisation gut? Ja? Wie kann ich sie entwickeln? Und das vielleicht tatsächlich mit dem Blick auf eine sehr spezifische Organisation, die eben hierarchisch nicht führbar ist. Ja, aufgrund eben der speziellen Logik von Schulen. Das heißt aber letztendlich, dass man auch verstehen muss, dass eine Organisationskultur, ne, der jeweiligen Schule, also quasi als informelle Seite, die muss besprechbar gemacht werden. Ja, das ist eine wichtige Kompetenz auch für die Entwicklung einer Organisation. Weil wenn ich natürlich die rosa Elefanten immer nur an den einzelnen Tischen im Lehrerzimmer bespreche, dann führt das noch nicht dazu, dass ich daraus ableite, wo müssen wir besser werden? Oder wo haben wir Handlungsdruck, ja, oder Leidensdruck vielleicht auch, ne? So, und wenn man das strukturiert und systematisch angeht, dann hat man, würde ich behaupten jetzt mal, aufgrund der Projekte, die ich auch mit Schulen mache, hat man durchaus Gestaltungsmöglichkeiten, die man vielleicht im Moment gar nicht so sieht.
Ich komme zu diesen Gestaltungsmöglichkeiten auch nochmal hin. Ich musste nur gerade an 2 Dinge denken. Erstens, dieser Leidensdruck. Ich glaube, festgestellt zu haben, dass paradoxerweise Menschen, die schon leiden, lieber in der Arena leiden, die sie schon kennen, als sich auf den Weg in eine Arena zu geben, wo sie möglicherweise weniger leiden, es aber noch nicht wissen, weil es eben ungewiss ist.
Das kann sein. Es kann auch einfach sein, dass man zu wenig Idee hat, weil man die vielleicht gar nicht haben kann, wie es gehen könnte. Ja, also ich sag mal zum Beispiel, also das machen wir mit einer Schule, mit der wir arbeiten, organisieren wir gezielt Diskurse zu Themen, die das Kollegium selber als wesentliche Themen identifiziert hat. Ja, die haben wir nicht vorgegeben, sondern die haben selber gesagt, das sind die Top 5 Themen, da wollen wir zu arbeiten. So. Und wo es dann eben vielleicht auch eine Unterstützung braucht, ist zu schauen, wie kann man das systematisieren, wie kann man das in eine Struktur bringen, wie können gute Diskurse entstehen, aus denen dann handlungsleitend eben auch Entscheidungen getroffen werden. So, und ich glaube, das ist eben genauso, ich kann mich erinnern, meine erste Chefin hat mich als Juristin erstmal eine PowerPoint-Schulung geschickt, weil wir das natürlich als Juristen nicht gelernt haben, ja. So, bei Lehrern ist es vielleicht anders umgekehrt ein bisschen, ja, dass man sich viel beschäftigt mit der Frage, welchen Lehrstoff lehrt man, welche pädagogischen Konzepte liegen dahinter. Aber wenn man Direktoren und Direktorinnen benennt, glaube ich, weißt du besser, aber ich habe noch nicht gehört, dass die eine Schulung kriegen oder Ausbildung zum Thema Führen im System Schule beziehungsweise Organisationsentwicklung in einem System Schule. Ne? Und ich glaube, da könnte man ansetzen.
Also das gibt es. Ja, ich glaube aber, wie du schon gesagt hast, das beruht so ein bisschen auf Freiwilligkeit, was ja wieder schwierig ist, weil wir wissen, dass man natürlich einen sehr hohen Grad an Reflexion und vielleicht auch an, ich sag jetzt mal, Eingeständnisfähigkeit haben muss, um zu sagen, das kann ich nicht. Da will ich mich weiterentwickeln und das ist auch wichtig. Was jedenfalls meines Erachtens nicht vorliegt, ist, dass man zwangsläufig sozusagen der inspirierende Leader sein muss, um eine Schule zu leiten, sondern da spielen natürlich andere Faktoren eine Rolle und dann kann das korrelieren, muss aber nicht. Bevor ich zu diesem Gestaltungsraum komme, ist mir eine Sache wichtig und zwar bei diesen Zukunftskompetenzen. Ich habe hier im Podcast tatsächlich eine Kategorie, die heißt
die Zukunftskompetenz.
Sag dir aber auch was. Ich fasse die mit Samthandschuhen an. Denn ich finde, Zukunftskompetenzen und Future Skills verleiten Leute oft zu so einer Phrasendrescherei. Also, das hört sich dann ganz toll an und hochgestochen und so weiter. Kannst du mal so eine Kompetenz mal so konkretisieren, dass du erklären kannst, warum ist die wichtig für eine Arbeitswelt von morgen und warum muss die in die Schule rein?
Also fallen mir so viele ein, dass es fast schwer ist,
Top 3.
Sich für eine zu entscheiden. Also ich nehme mal eine raus, die auch von der OECD als Schlüsselkompetenz genannt wird in dem Lernkompass 2030, den die OECD entwickelt hat. Finde ich ganz spannend. Und da geht es um das Interagieren in heterogenen Gruppen. Ja? Und ich glaube, wenn man sich mal anschaut, jetzt mal kurzer Schwenk auf die Wirtschaft, wie sich das Arbeiten in Teams dort entwickelt, ja, dann sehen wir in den letzten 10, 15 Jahren eine starke Entwicklung hin zu Teams, die nicht nur interaktiv miteinander agieren, sondern die auch über verschiedene Disziplinen hinweg miteinander interagieren. Ne? Weil die Unternehmen eben mit einem ganz anderen Druck von außen, nämlich dem Druck, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu bleiben, letztendlich gucken müssen, dass sie aus Kundenperspektive die bestmöglichen Produkte und Prozesse bauen, soweit sie jedenfalls im Wettbewerb stehen, also keine Monopolstellung haben. Und das führt dazu, dass man eben, also quer durch die Bank weg, kann man eigentlich sagen, verschiedensten Themen immer wieder in heterogenen Gruppen arbeitet. So, das bedeutet natürlich auch, einmal muss ich in der Lage sein, zu verschiedenen Menschen sehr schnell auch auf eine Beziehungsebene zu kommen. Ich muss ja mit denen arbeiten. Ja? So, das heißt, das ist fast eher im Bereich der Sozialkompetenz, würde ich sagen, angesiedelt. Und dann muss ich natürlich in der Lage sein, mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn ich das jetzt auf Schule übertrage, würde ich sagen, also warum macht man nicht viel mehr Projektarbeit, wo man genau das lernen kann, vielleicht auch über die einzelnen Klassen hinweg, ja, wo man sich Themen nimmt und immer wieder auch mischt. Ich weiß nicht, inwieweit das realisierbar ist, aber das wäre was, glaube ich, was man ganz gut übertragen könnte. Und vielleicht noch ein Punkt zu diesem Arbeiten in heterogenen Gruppen, was natürlich auch dazu gehört, ist die Kompetenz, mit Konflikten umzugehen. Ja, weil das ist natürlich so, wenn du immer wieder in unterschiedlichen Rollen und Zusammensetzungen arbeitest, dann ist natürlich oft nicht klar, ja, was sich jetzt verändert hat. Da kann es zu Konflikten kommen und ich kann eigentlich nur gut arbeiten, wenn ich die klären kann. Das heißt, auch dieses Thema Konfliktlösungskompetenz, die würde ich darunter subsumieren und sagen, boah, das ist auch total wichtig als Zukunftskompetenz, weil es darüber entscheidet, ob ich schnell und gut in ein gemeinsames Arbeiten komme oder eben auch nicht.
Du hast gerade die Frage gestellt, warum das nicht geht, Julia. Das geht deshalb nicht, weil wir noch Kapitel 3 noch nicht fertig haben. Und,
ach so, Entschuldigung.
Und die Parallelklasse ist da schon viel weiter. Und dann kommen die Eltern und rufen an und sagen, warum habt ihr das Kapitel? Nein, das ist jetzt natürlich so ein bisschen humoristisch dargestellt, ne? Aber das ist ja in der Tat so, dass das ein Umdenken erfordert. Ne? Und dieses Umdenken ist kompliziert. Ich habe in meinem letzten Buch darüber geschrieben, wie eine Referendarin, ich glaube eine ganze Einheit heißt das ja immer so unsexy, gemacht hat zum Thema Vokabeln lernen, was ja unglaublich gut ist. Ne? Wenn man das gut macht, einen Monat, dann profitierst du davon. Zumindest fürs Schuljahr, wenn nicht dein ganzes Leben. Aber die war dann wahnsinnig unter Druck, weil die Eltern nachgefragt haben, so nach dem Motto, ja, warum ist die eine Klasse weiter und so. Und das ist bei anderen Sachen ja auch so. Denn es ist Fakt, dass man zum Beispiel, wenn man digital arbeitet, das nicht sofort immer auf Anhieb super funktioniert, sondern du brauchst dann auch den Mut zu sagen, ja, wir sind jetzt nicht so weit gekommen, wie wir eigentlich gekommen wären, aber dafür haben wir andere Kompetenzen erarbeitet.
Ja, und ich glaube, das muss man aber auch sehr aktiv tatsächlich diskutieren in den Kolleginnen und auch ein Stück weit stressen. Ja, weil ich glaube, wie mein Sohn euch zu Recht sagte, in dem Moment, wo ich ChatGPT bedienen kann, ja, warum muss ich Dinge noch auswendig lernen, die ich mit...
Wie alt ist er?
Der eine ist 15. Ja, also das ist schon sehr relevant. Und natürlich ist es so, dass sich auch Wissensgrundlagen massiv verändert haben. So, und die Kinder lernen heutzutage trotzdem noch Sachen auswendig, für die brauchst du 3 Sekunden in ChatGPT. Ja? Was aber, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist die richtigen Zusammenhänge herzustellen, die richtigen Quellen zu finden, die Suchanfragen, um bei dem Beispiel ChatGPT zu bleiben, so zu formulieren, dass ich auf die richtigen Ergebnisse komme. Ja? Und die dann
wiederum. Aber da musst du ja schon was für wissen. Ne? Also ich sage jetzt mal so ein bisschen polemisch, man kann ja nur nach dem googeln, von dem man weiß, dass es das gibt.
Genau, aber das ist ja durchaus, also wir reden ja bei Schule auch über Wissensvermittlung und das ist natürlich eine andere Form von Wissen, als die klassischerweise in Schulen gelehrt wird. Aber es ist natürlich ein Wissen, was sich zum einen in Richtung Zukunftskompetenzen orientiert und zum anderen natürlich auch eine ganz andere Form der Wissensverarbeitung auch ermöglicht. Ne? Und ich glaube, wenn diese Fragen eben in den Kollegien nicht diskutiert werden, dann wird man auch keine Räume öffnen, in denen sich dort ja vielleicht auch Experimentierräume ergeben. Man muss ja nicht direkt die ganzen Landschaften verändern. Das, glaube ich, muss auch gar nicht sein. Aber man muss zumindest Dinge mal ausprobieren können. Ja, man müsste ja sich pro Schule auch sowas wie einen Experimentierraum bauen können, um Dinge auszuprobieren, für sich auszuwerten und dann zu sagen, Mensch, das hat gut geklappt und das übernehmen wir.
Und das ist jetzt das Stichwort. Ich finde das so spannend. Ich finde jeden dieser Teilbereiche so spannend, dass ich darüber einen ganzen extra Podcast machen könnte. Aber du hast jetzt gerade gesagt, zum Beispiel Experimentierraum. Du redetest gerade von, aus meiner Sicht, einer neuralgischen Stelle. Nämlich du hast gesagt, dass Schulen auch die Freiräume sehen müssen, die sie schon haben. Und das machst du ja in dieser Prozessbegleitung auch. Könntest du das auch mal konkretisieren und sagen, vielleicht auch, was du mit einer Schule gemacht hast. Wo liegt denn so ein, ich nenne es jetzt nochmal abstrakt, Raum, ein Gestaltungsraum, den man vielleicht so in so eine Art von, man denkt ja auch systemisch innerhalb des Systems, in dem man sich bewegt über viele Jahre, ja, und dann wird man ja so ein bisschen, man könnte vielleicht sagen, betriebsblind. Wo gehen dann vielleicht die Augen auf und sagen, ja, okay, stimmt, das könnten wir eigentlich mal machen?
Das würde ich sagen, ist sehr unterschiedlich. Also ich habe eine Schule zum Beispiel, die haben ein Riesenthema mit dem Gelände, auf dem die Schule steht, ja. Also keiner findet das gut. Ja, jeder denkt, da müsste man was tun. Man hat sich aber nie zusammengesetzt, um zu gucken, wie könnte es denn gehen? Also da muss ich auch keine Schulgesetze verändern. Ne? Das muss ich organisieren. Also erstmal muss ich sagen, okay, das Problem ist uns so wichtig, dass wir es angehen. Also erstmal braucht es sozusagen dieses gemeinsame Verständnis. Ja, das ist ein Problem, was wir haben. Und dann braucht es eine Organisation. Sprich, also es muss sich auch jemand bereit erklären, sich zu kümmern. Die Dinge passieren ja nicht von alleine. Ja. Eine andere Schule, mit der ich arbeite, die hat das Problem, dass sie auf einmal Kinder mit Lerneinschränkungen sehr schnell integrieren muss, weil es dort Änderungen gibt in der Lernstruktur. Und es gibt Lehrer, die sich sehr gut damit auskennen. Ja, aber wie das so ist in Schulen, macht erstmal jeder seins. Man teilt nicht unbedingt das, was man tut. Und da jetzt zu einem gemeinsamen Ansatz zu kommen, zu sagen, wir teilen Konzepte, wie es gehen könnte.
Julia, warum ist das so? Warum sind Lehrer, ich höre immer Einzelkämpfer, dies, das und ich habe da auch Theorien zu, aber warum kommt man nicht eher darauf zu sagen, Leute, wie schaffen wir es besser zusammenzuarbeiten?
Naja, ich denke, man macht die Dinge immer so, dass sie funktional für einen selber sind. Ne? Und wahrscheinlich ist diese Art und Weise des Arbeitens für viele Lehrerinnen und Lehrer einfach hochfunktional gewesen, lange Zeit. Na, und jetzt merkt man aber, es kommen Anforderungen rein, die man vielleicht ja mit dieser Art und Weise des Vorgehens so nicht mehr bewältigen kann. Ja, das heißt, ich muss eben gucken, also da, wo ich vielleicht Spezialistenwissen brauche, wie beim Thema Digitalisierung, glaube ich, das sind aber auch Themen, wo wir ja gerade erst verstehen, dass das auch von Lehrerinnen und Lehrern vielleicht auch gar nicht geleistet werden kann oder vielleicht auch gar nicht geleistet werden muss. Wir kommen aber wieder zurück, Bob, zu dem Thema Schule als Organisation, ja? Weil das ja bedeutet, wenn ich als Schule verstehe oder für mich begreife, ich muss mich auseinandersetzen mit dem Thema Digitalisierung, dann muss ich ja die Strukturen schaffen, damit es funktionieren kann. Und ganz ehrlich, ich finde, da überfordert man auch die Lehrerinnen und Lehrer, wenn man ihnen sagt, ihr müsst jetzt alle Digitalisierung können. Ja, warum denn? Also, ja, das funktioniert ja in anderen Organisationen auch nicht so. Da hast du auch IT-Abteilungen, die kennen sich besonders gut aus und so weiter und so fort. Ne? Und da sind wir wieder, entschuldige, ja, bei dem Punkt Organisation, weil das kann ich organisieren. So, und ich glaube, das sind so Möglichkeitsräume, die man definieren kann. Und ich habe auch schon Schulträger kennengelernt, die, wenn man dann einen solchen Bedarf gut formulieren kann, die dann durchaus auch unterstützend mit reingehen. Ja, und sagen, ja, dann verstehen wir, das unterstützen wir. Das ist aber, vielleicht ist der Unterschied, dass es eine sehr strategisch strukturierte Vorgehensweise ist und man die Dinge gut benennen kann. Ja, und vielleicht ist das etwas, was in der Gesamtdebatte, gerade in der Kommunikation Schule, Schulträger tatsächlich auch helfen würde, zumindest bei diesen Themen sehr schnell in ein anderes Fahrwasser zu kommen, was den Schulen eben konkret auch hilft.
Ich hoffe auch, dass man mich nicht falsch verstanden hat. Es gibt fantastische Schulleiter, fantastische Schulleiterinnen, Leute mit Visionen, Leute, die führen können und so weiter und so fort. Ich wollte nicht suggerieren, dass das nicht so ist, nur durch diesen Transformationsprozess, und da wollte ich eigentlich auch mit dir noch so viel drüber sprechen, entstehen ja plötzlich eben Räume, über die vorher noch gar nicht nachgedacht werden konnte. Ja, einfach weil es neu ist. Also plötzlich muss man eine Funktion definieren, die vorher nicht da war. Und bei so einem System, was so langsam wächst, ist es eben dann so, dass bestimmte Dinge, die jetzt eigentlich jeder Schulleiter vielleicht können müsste. Man, was vor 30 Jahren musste das vielleicht noch nicht jeder Schulleiter können und so weiter. Ja, also das ist mir wichtig, dass das keine Schuldfrage, sondern eine Frage nach einer Umorientierung in einer so krassen Transformation bedeutet, in der wir uns gerade befinden. Du hast den Lernkompass der OECD 2030 schon genannt. Du selbst arbeitest beim Metaplan, die eben solche Prozesse auch begleitet. Hast du am Ende dieses Podcasts noch ein Takeaway, wo du sagst, für diejenigen zum Beispiel, die sagen, oh, ich möchte mehr über Veränderungsprozesse oder Organisationsentwicklung wissen oder über Gestaltungsräume, wo man sich weiter informieren kann, sei es Podcast, sei es Blog, sei es ein Buch?
Ja, speziell zum Thema Schule kann ich vielleicht einen Artikel von Ulrike Lucke und mir an die Hand geben. Können wir vielleicht auch den Link zur Verfügung stellen, wo wir versucht haben, diese Gedanken aus einer Mischung aus Organisationsbetrachtung und Digitalisierung mal in einem Artikel zusammenzufassen. Das bezieht sich jetzt ein Stück weit aufs Thema Schule. Ansonsten, wer sich mit dem Thema Organisation mal auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich die Bücher meines Kollegen Stefan Kühl, gleichzeitig Professor an der Universität Bielefeld für Organisationssoziologie. Ich finde, sehr schön, sehr barrierefrei geschrieben, sehr grundsätzlich zum Organisationsverständnis. Das ist sicherlich gut lesbare und gut investierte Zeit.
Augenöffnend. Ich habe Stefan Kühl schon gelesen, also mehrere seiner Bücher, eben in Bezug auf, ich sag mal, ein anderes Projekt, was ich mache. Sehr augenöffnende Dinge in Bezug auf Organisation und das, was du formelle und informelle Organisationskultur genannt hast, kommt alles in die Shownotes. Liebe Julia, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude.
Ebenso, Bob. Hat mir viel Spaß gemacht und ja, bin sehr gespannt. Vielen
Dank. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Wie schließe ich als Selbstständige den Gender Pay Gap? Lässt sich auch mit Kindern in der Wissenschaft Karriere machen? Warum wird der Sex besser, wenn sich Partner den Haushalt teilen? Johanna Fröhlich-Zapata ist Beraterin für Alltagsfeminismus und hat Lösungsideen. Jede Woche hören wir in ein reales Beratungsgespräch aus ihrer Praxis rein. Zusammen mit Journalistin Sonja Koppitz liefert sie hilfreiche Tipps und Tricks, die zeigen, faires Zusammenleben ist möglich. Außerdem gibt es Trainingseinheiten und interessante gesellschaftliche Hintergründe. Ein Coaching-Podcast, der den Blick für die alltäglichen Ungerechtigkeiten schärft. Jede Folge à 30 Minuten, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.